Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Michael Gessert. Und das sind unsere Themen.
Post-Quanten-Kryptographie. Mathematische Gatter gegen Zukunftscomputer. Präventive Sicherheit. Das BSI rät zu austauschbaren Verschlüsselungsverfahren. Programmierhemmung. Warum sich immer noch so wenig Mädchen für Informatik begeistern. Und das digitale Logbuch. Post-Quantum.
Um Postquantenkryptographie geht es bei uns heute in Computer und Kommunikation, also darum, ob und wie wir weiterhin geschützt Daten austauschen können, surfen, mailen, wenn es einmal leistungsfähige Quantencomputer gibt. Denn die bedrohen die meisten im Internet verwendeten Verschlüsselungsverfahren. Achim Killer, wie akut ist denn die Gefahr?
Oh je. Also allein zu der Frage, wann Quantencomputer die bekannteste, die RSA-Verschlüsselung knacken könnten, gibt's eigene wissenschaftliche Arbeiten. Gegenwärtig geht man davon aus, dass man gegen einen soliden 2-Kilobit-Schlüssel einen Quantencomputer mit ein paar tausend Qubits bräuchte. So Quantenrecheneinheiten. Rechner mit 100 und mehr Qubit gibt's schon, aber Quantencomputer brauchen sehr viel Redundanz, sodass man schnell bei zig Millionen Qubits wäre. In anderen Worten, das weiß niemand. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wiederum legt sich fest und sagt, dass in rund 10 Jahren solche kryptografisch relevanten Quantencomputer zur Verfügung stehen. Das sei aber keine Prognose, sondern eine Arbeitshypothese, von der man im Hochsicherheitsbereich tunlichst ausgehen sollte.
Und wie weit ist die quantencomputersichere Kryptographie?
Die macht Fortschritte. Seit Dienstag ist bekannt, wo es lang geht. Da hat das NIST, das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology, bekannt gegeben, welche Kryptographieverfahren es als quantensicher standardisieren wird. Crystal Skyber ist der fürs Verschlüsseln und 3 weitere sind es für digitale Signaturen. Diese Standards sind wichtig. Da werden sicherlich de facto oder offiziell internationale Standards draus. Wichtig ist aber vor allem der Auswahlprozess selber. Der geht weiter. Es werden wahrscheinlich in noch mehreren Runden weitere Verfahren überprüft. Das ist so eine Art internationaler Krypto-Contest. Über 80 Verfahren sind dafür eingereicht worden. Auf die hat sich dann das internationale wissenschaftliche Interesse konzentriert. Etliche sind geknackt worden oder haben sie als unbrauchbar erwiesen. Guten Dutzend ist übrig geblieben. Aus 4 werden Standards und weitere werden folgen.
Bei der Postquantenkryptographie geht es um Verschlüsselungsverfahren, die von herkömmlichen Computern verarbeitet werden, ohne dass künftige Quantencomputer sie mit teilweise bereits bekannten Methoden knacken könnten. Ein Überblick über die beteiligten Algorithmen.
Ich habe gezeigt, wie man mit einem Quantencomputer große Zahlen in Primzahlen zerlegen kann. Das war eine sehr überraschende Entdeckung, denn die populärsten Public-Key-Kryptosysteme, die Informationen im Internet schützen können, beruhen ja auf der Schwierigkeit, lange Zahlen zu faktorisieren.
So der US-Professor Peter Shor über den nach ihm benannten Algorithmus, den er 1994 veröffentlichte. Damit beginnt die Geschichte der Postquantenkryptographie. Wenn es einmal Quantencomputer gibt, die diesen Shor-Algorithmus schnell abarbeiten können, wird es demnach leicht, große Zahlen zu faktorisieren und damit viele asymmetrische Verschlüsselungsverfahren zu brechen. Deshalb wird seitdem fieberhaft nach Techniken gesucht, die einem Quantencomputer standhalten können. Alte Verfahren aus den Anfangsjahren der Kryptographie werden wieder in Betracht gezogen, die sich seinerzeit als zu unhandlich erwiesen hatten, wie etwa das Mac-Elise-System.
Das hatte damals das Problem, dass man da sehr, 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 sehr große Schlüssel hat plötzlich. Also da hat man irgendwie Schlüssel im Megabyte-Bereich, sage ich mal. Und das war in den 70er Jahren natürlich vollkommen undenkbar, dass ein einzelner Schlüssel Megabyte groß ist. Da hatte man auf jeden Fall keine Lust, Megabyte große Schlüssel zu speichern. Das ist heute anders.
So Professor Daniel Löbenberger vom Münchner Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit.
Und bei den anderen Verfahren, jetzt komme ich zu der zweiten Klasse, ist es so, dass das relativ neuartige Verfahren sind. Wenn ich von neuartig spreche, meine ich, sage ich mal, weniger als 10 Jahre alt. Und natürlich haben wir in den letzten Jahren starke Bestrebungen gesehen in der Wissenschaft, die dazu geführt haben, dass jetzt da doch mehr Leute drauf geguckt haben. Aber man kann trotzdem nicht sagen, dass die wohl abgehangen sind, ne? Und dass da schon ganz viel kryptanalytische Analysen gemacht wurden.
Sowohl gut abgehangene als auch brandneue Algorithmen liegen jetzt dem National Institute of Standards and Technology vor und warten darauf, zum Standard erhoben zu werden. Manfred Lochter vom Deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät derweil, gar nicht erst das Ende des NIST-Prozesses abzuwarten, sondern gleich mit der Umstellung anzufangen.
Eine Migration kann schon begonnen werden, bevor wir Algorithmen haben. Sie kann nämlich beginnen letztlich mit einer Bestandsaufnahme. Unternehmen oder Unis sollten eigentlich wissen, was verwenden sie überhaupt an Produkten? Welche Daten schütze ich und wie lange müssen sie eigentlich geschützt werden? Gibt es vielleicht Daten, die ich unmittelbar sofort schützen muss?
Das BSI empfiehlt flexible Kryptosysteme, die per Software-Update aktualisiert werden können, falls neue Gefahren entdeckt werden oder falls Verschlüsselungsverfahren, die bis dahin als quantensicher gegolten haben, in Zukunft doch noch geknackt werden.
Wir sollten diese Chance wirklich wahrnehmen, um dann auf Dauer Agilität zu haben.
Also es gibt quantensichere Algorithmen, neue und alte. Und bald wird ja das NIST die ersten Standards ausformuliert haben. Die kann dann weltweit jeder nutzen. Ist das Problem dann endlich vom Tisch, Achim?
Nee, ich denke eher das Gegenteil ist der Fall. Der Standardisierungsprozess hat bislang doch etliche böse und deswegen auch nützliche Überraschungen gebracht. Wir haben ja damals, als es losgegangen ist, 2017 auch schon drüber berichtet. New Hope war damals ein großes Thema. Ein Schlüsselaustauschverfahren unter deutscher Beteiligung. Das ist in der zweiten Runde des Wettbewerbs ausgeschieden. Rainbow, ein Algorithmus, der bis dieses Jahr zu den Top-Favoriten gehört hat, den hat unlängst ein Nerd mit dem Laptop geknackt. Am Anfang hat es in der Fachpresse geheißen, es sind zu viele Verfahren eingereicht worden. Jetzt sieht es fast so aus, als seien zu wenige übrig geblieben. Nur ein standardisiertes Verfahren für Verschlüsselung und Schlüsselaustausch, Crystal Kyber, das ist noch zu wenig. In den unsicheren Zeiten der Postquantenkryptographie hätte man schon gerne quasi ein algorithmisches Backup. Andererseits wieder werden gleich 3 Signaturverfahren standardisiert, das ist aber kein Überfluss, sondern ein Mangel, weil jedes von diesen Verfahren hat so seine Macken. Braucht beispielsweise zu lange Schlüssel, sodass nicht jedes für jeden Zweck geeignet ist. Also es wird schon noch eine Zeit dauern, bis genügend gute Standards gefunden sind.
Was aber wohl nicht so schlimm ist, es gibt doch noch genügend Zeit. Schließlich sind die kryptografisch relevanten Quantencomputer auch noch nicht in Sicht.
Nee, die Zeit ist schon richtig knapp. Denn Geheimdiensten, den Institutionen, die sicherlich die ersten und die besten Quantencomputer einsetzen, denen wird wohl nicht zu Unrecht eine Strategie des Store Now, Decrypt Later unterstellt. Also, die sammeln jetzt Daten und entschlüsseln sie in 10 oder 20 Jahren, wenn sie mal die passenden Rechner haben. Bringt natürlich nur bei wirklich wichtigen Zielpersonen was. Oder Fahrzeugdaten, ein wichtiges Wirtschaftsgut der Zukunft. Da wäre es schon gut, wenn die quantensicher verschlüsselt werden können. Weil ein Auto, das heute gebaut wird, fährt vielleicht noch, wenn Quantenrechner längst alltäglich sind und der Bordcomputer verschlüsselt dann immer noch.
Also, wie lautet Ihr Fazit?
Ja, der bisherige Standardisierungsprozess vom NIST war sicherlich ein Highlight in der kurzen Geschichte der Postquantenkryptographie. Aber das Problem, das gelöst werden sollte, das bleibt bestehen. Auch wenn es mal ausformulierte Standards gibt, weil ein Geistesblitz eines Kryptologen und ein Verschlüsselungsverfahren ist geknackt und der entsprechende Standard obsolet. Peter Shor hat ja das Problem in die Welt gesetzt, indem er gezeigt hat, was ein Computer, den es noch gar nicht gibt, alles kann. Vielleicht kommt bald wieder jemand auf sowas und geht das Ganze von vorne los. Deshalb rät das BSI ja auch zu Flexibilität. Ja, was will man auch anders machen, wenn die Zukunft ungewiss ist? Man muss sich halt flexibel darauf einstellen.
Über Postquantenkryptographie, über vorhandene und kommende Algorithmen sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Mädchen interessieren sich nicht für Informatik. Frauen interessieren sich nicht für Berufe im IT-Bereich. Manchmal gibt es ja Klischees, die sich als wahr herausstellen oder die eben als selbsterfüllende Prophezeiung funktionieren. Fest steht, der Frauenanteil in der IT von deutschen Unternehmen lag 2020 bei gerade mal 18%. In IT-lastigen Studiengängen sind nur 25% der Studierenden weiblich. Und das alles in einer Zeit, in der genau diese Studien- und Berufsfelder mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Wir haben also einen Gender Gap in der Informatik. Nur was genau sind die Ursachen dafür? Hinweise darauf und auch mögliche Ansätze zum Gegensteuern liefert eine Studie im Auftrag der bundesweiten Informatikwettbewerbe BWINF. An genau diesen Wettbewerben lässt sich nämlich schon so einiges ablesen. Ich habe darüber gesprochen mit Wolfgang Pohl, dem Geschäftsführer der BWINF. Am Ausgangspunkt der Studie steht da zunächst einmal die Feststellung, die Mädchenbeteiligung, die sinkt mit zunehmendem Alter bzw. in den höheren Wettbewerbsrunden. Wie deutlich zeigt sich das, Herr Pohl?
Ja, doch, das ist wirklich merklich. Wir haben ja drei Wettbewerbsformate, das muss ich vielleicht kurz erklären. Zunächst mal ganz niedrigschwellig den Informatik-Biber. Hier nehmen die Kinder und Jugendlichen von der Schule aus teil. Es werden relativ kleine, kurze Fragen gestellt, die ja wie so einfache Quizrätselfragen daherkommen, aber immer Informatik natürlich beinhalten. In diesem Format, das im letzten Jahr fast 430.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte, haben eben im letzten Jahr gut 46% Mädchen teilgenommen. Das ist eigentlich ja erstmal erfreulich. Dann kommt dahinter sozusagen ein weiteres Format, auch noch relativ niedrigschwellig. Da geht es aber ums Programmieren. Ist überwiegend auch von der Schule aus noch gestartet, aber da liegen wir bei 35% in den ersten Runden und im Finale, in der dritten Runde dort, sind noch 23% Mädchen. Da wird es also schon weniger. Und unser sozusagen klassischstes Wettbewerbsangebot, der Bundeswettbewerb Informatik, den es schon seit 40 Jahren jetzt gibt, da sind wir in der Einstiegsrunde bei etwa 15 und bis ins Finale dann nur noch bei, so in der Regel, das variiert relativ stark, 5-10%. Also da wird es im Alter weniger und es werden dann aber auch in den höheren Leistungsstufen weniger Mädchen, ein geringerer Anteil. Und das beobachten wir schon seit Jahren so. Und das hat uns immer sehr stutzig gemacht, woran liegt das? Das kann auch nicht sein. Wir sind ganz fest davon überzeugt, Mädchen werden nicht weniger schlau, was jetzt speziell Informatik angeht. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Sind auch ganz sicher, dass das nicht so ist.
Ja, soweit einmal die Beobachtungen und Zahlen aus Ihren Wettbewerben. Die Studie, die Sie dann in Auftrag gegeben haben, die sollte ja auch nach Gründen suchen. Wie war denn das Studiendesign? Wie ist man bei der Datenerhebung vorgegangen?
Ja, da gab es mehrere Komponenten. Zunächst mal gab es eine große quantitative Umfrage unter eben Teilnehmerinnen, aber auch Teilnehmern der Wettbewerbe. Und wir können die Teilnehmerinnen nicht alle so gezielt ansprechen, haben das also auch über die Lehrer versucht, da unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erreichen. Es waren am Ende über 3.000, die da mitgemacht haben und das Studieninstitut Nexus war damit sehr zufrieden. Es gab aber auch einen zweiten Teil, nämlich sogenannte Fokusgruppengespräche mit Gruppen von ungefähr 8, dann wirklich nur Mädchen im Alter von 9 bis 19 Jahren. Und das war dann ein eher qualitativer Ansatz, wo also mit den beteiligten Mädchen, die uns dann nicht nur Teilnehmerinnen unserer Wettbewerbe sein mussten, beziehungsweise es gar nicht sein sollten, also das sollte eine gemischte Besetzung sein, mit denen wurde dann in sogenannten Fokusgruppen gesprochen und überlegt, wie sieht es aus mit dem Interesse an Informatik, wie sieht es bei den Wettbewerben aus, was kann man da vielleicht anders machen, was kann man vielleicht insgesamt anders machen, um das Interesse von Mädchen für Informatik ja zu bestärken.
Ja, etwas, was in dieser Befragung oder bei den Antworten ja offenbar herausgekommen ist, es gibt offenbar bestimmte Stereotype, die in Bezug auf Informatik in den Köpfen der jungen Leute sind. Vielleicht können Sie das mal erläutern.
Ja, wir haben da zwei Dinge beobachtet und untersucht, nämlich einmal den Nerd. Ja, das ist der Begriff, der ja mittlerweile ziemlich bekannt geworden ist und den man üblicherweise auch ja mit Männern oder männlichen Wesen assoziiert. Ja, jemand, der sich für eine Sache ganz sehr spezifisch interessiert und dabei die sozialen Kontakte oder vielleicht auch sein Erscheinungsbild vernachlässigt. Dann der zweite Stereotyp im Zusammenhang mit Informatik. Es gibt ja ganz bekannte Menschen mittlerweile aus der IT-Branche. Einige der reichsten Menschen dieser Welt kommen aus der IT-Branche. Bill Gates, Mark Zuckerberg und ähnliche. Also ein Erfolgsstereotyp gibt es durchaus auch. Also man verbindet mit Informatik auch Erfolg. Und der Einfluss dieser Stereotype wurde untersucht und herauskam, dass es in beiden Fällen sind das eher männliche Zuweisungen. Und das wirkt sich interessanterweise auf die Wettbewerbsteilnahme durchaus auch für Jungs auch aus. Also der Nerd hat eine negative Auswirkung, aber stärker bei den Mädchen. Der Erfolgsstereotyp hat, ja, kein Wunder, einen positiven Effekt, allerdings weniger bei den Mädchen. Was aber dazu kommt, neben diesen klassischen so Klischeevorstellungen, ist, dass Mädchen schon auch sich selber eine Zuschreibung oder ihr Selbstbild so herstellen, dass Informatik auch für sie selber eben etwas für Jungs ist.
Es gibt ja jetzt durchaus prominente oder berühmte Informatikerinnen in der Geschichte und es gibt aber auch bekannte Namen in der Gegenwart. Also mir fallen da jetzt spontan vielleicht Constanze Kurz oder Lilith Wittmann ein. Welche Rolle spielen denn solche Vorbilder für das Interesse oder Nichtinteresse an Informatik?
Vorbilder sind wichtig. Und an dieser Stelle denkt man, genau, wie Sie das jetzt auch erwähnen, durchaus an prominente Figuren. Und wenn man also junge Frauen, wenn man Mädchen einfach stärker zeigt, hier gibt es doch Frauen, die erfolgreich in der Informatik oder in der IT-Branche im Allgemeinen sind, dass das wirklich doch sehr, sehr helfen müsste zu sagen, dass die Mädchen erkennen, okay, also das kann ja doch was werden. Die Studie zeigt deutlich, dass Vorbilder insbesondere wirksam sind, wenn sie im selben oder im ähnlichen Alter sind wie die Mädchen. Ich spreche da ganz gern mittlerweile von Peer Role Models, also eben Vorbildern, mit denen die Mädchen sich so direkt identifizieren können, was vielleicht das Alter und vielleicht auch die Herkunft und das soziale Umfeld angeht.
Ich darf vielleicht mal schildern, wie ein Familienmitglied von mir, und zwar eben wohlgemerkt ein Junge, seine schulische Informatikkarriere erlebt hat. Und das ging eben so. Am Anfang war er durchaus interessiert. Ab einem bestimmten Punkt dann hat er irgendwann den Anschluss verloren. Und da kam auch der Lockdown mit dem Homeoffice oder nicht so stattfindenden Unterricht dazu. Und dann hat er das so erlebt, dass dann nur 2-3 Mitschüler, die wirklich vollkommen begeistert waren und die sich mit einem riesigen zeitlichen Aufwand reingekniet haben, dass die richtig am Ball geblieben sind. Für ihn war eigentlich dann Informatik eher hinterher so ein Hassfach oder ein Hassobjekt. Kann das sein, dass diese Schere, also zwischen Begeisterten und Leuten, die da eben nicht so übermäßig viel Zeit reinstecken wollen oder können, dass das letztlich auch irgendwie demotivierend ist für die, ich sag mal, normalen Leute?
Doch, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also, wobei, das finde ich jetzt nicht so spezifisch für die Informatik. Ich denke gerade an den Leistungssport. Ja, irgendwann, wer sagt, boah, ich mache unheimlich gerne Sport und sich damit eben dann auseinandersetzt, und auch außerhalb des Schulsportunterrichts, der wird auch diejenigen, die so das Minimum tun und versuchen im Waldlauf so ein bisschen vielleicht noch eine Abkürzung zu nehmen, um besser durchzukommen, ja, wird die auch abhängen. Und natürlich.
Wobei ja vielleicht Leistungssport nicht so ein breites Berufsaussichtsfeld ist, wie dann eben vielleicht doch Berufe, die mit Informatik was zu tun haben.
Ja, das wäre vielleicht dann eben auch die Botschaft an ihr Familienmitglied gewesen, sich das noch gut zu überlegen, nicht, ob man sich dann so leicht abhängen lässt, denn eben mit der Informatik, mit Informatikkenntnissen, mit einer Informatikausbildung natürlich vor allen Dingen, kann man eben wirklich viel erreichen und hat eine wirklich sehr gute Perspektive. Wobei mir persönlich eigentlich wichtiger ist und worum es auch geht, uns geht bei dem Gedanken an Mädchenförderung. Wir wollen die jungen Menschen gerne begleiten und bestärken, die ein Interesse und die auch eine Neigung, Talent haben für den Bereich der Informatik. Natürlich ist immer noch nicht so zufriedenstellend, wie Informatik in der Schule vermittelt wird. Das ist noch zu wenig, auch wenn das jetzt in der letzten Zeit, in den allerletzten Jahren in immer mehr Bundesländern doch eine bessere Position bekommt. Aber noch ist das nicht zufriedenstellend und deshalb betrifft das eigentlich alle. Und das ist einer unserer großen Wünsche, dass sich das ändert.
Ich muss ja sagen, ich habe mich eigentlich auch dabei ertappt, was Sie gerade angesprochen haben, dass ich bestimmte Stereotype zumindest intuitiv im Kopf habe. Zum Beispiel Klischee, der Netzadministrator kämpft seinen einsamen und heroischen Kampf gegen Cyberattacken und gegen die DAOs im eigenen Haus. Was mir dabei eher nicht direkt einfällt, ist vielleicht Themen wie soziale Interaktion oder spannende Kommunikation. Aber wahrscheinlich stimmt das ja gar nicht.
Ja, die Informatik steckt ja nun mittlerweile überall. Das ist ja fast schon eine Trivialität. Das ist sicherlich den allermeisten Menschen bewusst, dass Computersysteme überall wirken, dass man da sich wirklich praktisch frei austoben kann und sich gut überlegen kann, in welchem Kontext man Informatik betreiben will oder sich damit befassen will. Und dass Informatikerinnen und Informatiker ja praktisch immer in Gruppen und in Teams arbeiten. Denn diese Vorstellung des Einzelkämpfers, die ist mittlerweile ziemlich obsolet.
Über das immer noch geringe Interesse von Mädchen und Frauen an Informatik und die möglichen Ursachen dafür sprach ich mit Wolfgang Pohl, dem Geschäftsführer der bundesweiten Wettbewerbe Informatik.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 29767.
Dicker, im Jahr 1984.
Bist du am Wählscheibentelefon?
WTAP 611-2. Die graue Maus.
Nicht so kryptisch, Knacki, sonst haben wir Palantir am Hals.
Hä?
Palantir, Polizeidatenbank, Vera. Macht's Klick bei dir?
Ja.
Dann sag's dieser Dummy, Vera, jetzt und bitte schnell. Sonst steht morgen so ein SWAT-Kommando vorm Bett.
Okay. 611-2 ist der Bundespost-Fernsprechtischapparat von 1984. Alles okay so?
Okay, Knacki. Verstanden.
Hey, Dicker, mach keinen Blödsinn mit mir.
Was denn? Ich hab nix gehört, Knacki.
Hab auch nix gehört.
Ist auch besser so.
Psst, das ist sicher so ein Quantencomputer.
So ein Allesknacker für Verschlüsseltes?
Genau so einer.
Dann kann ich ja jetzt die NSA anrufen wegen des Passworts meiner Ransomware-Platte.
Fragen darfst du immer.
Was wollen die denn mit Daten von 1984?
Store now, decrypt later. Verhaltensmuster triangulierst du am besten mit Bank-, Reise- und Telefondaten. Privat wie geschäftlich.
Geil, Wirtschaftsspionage. Dann wüsste ich ja, wo die Wirecard-Kohle steckt. Und Kohls Spendengeld.
Tja.
Und warum sagt das keiner?
Gute Frage, Knacki. Männerbünde.
Wir brauchen mehr vorbildliche Frauen. Ohne Katherine Johnson hätte es John Glenn nie ins All geschafft und Neil Armstrong nie zum Mond.
Auch nicht ohne die Apollo-Steuerung von Margaret Hamilton. Erste Software-Ingenieurin und Entdeckerin des Buffer Overflow. Frauen hätten niemals Nikita-Software mit Lücken programmiert, durch die Daten der Kinder abfließen oder eine undichte Schulsoftware.
Frauen hätten längst eine tolle Lernsoftware fertig, ohne schwere Ranzen aus dem letzten Jahrhundert. Und die Gegenwart?
Nenne ich Postquantum. Da sind Exploits auch längst Vergangenheit.
Nur, dass da noch Schrödingers Katze flüstert. Krieg sei Frieden, Braunkohle grün, Atomkraft nachhaltig, Twitter verkauft und die Daten sind sicher.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Twitter will Elon Musk verklagen, nachdem der einen Rückzieher beim Kauf des sozialen Netzwerks gemacht hat. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Gestern hat der Milliardär angekündigt, den umgerechnet 43 Milliarden Euro schweren Deal abzublasen. Er begründete den Schritt damit, Twitter habe es versäumt, genügend Informationen über die Anzahl von Fake- und Spam-Accounts auf seinem Netzwerk zu liefern. Ein Vorstandsmitglied von Twitter entgegnete, das Unternehmen sei entschlossen, die Übernahme zu den vereinbarten Konditionen durchzuführen. Man plane rechtliche Schritte, um den Deal durchzusetzen. Die Twitter-Aktie fiel gestern um 5%.
Apple kündigt einen besonderen Schutzmodus für seine Betriebssysteme gegen gezielte Hackerangriffe an.
Er soll Lockdown-Mode heißen und ab Herbst verfügbar sein, teilte der Konzern mit. Der Modus sei nur für wenige, besonders gefährdete Nutzer gedacht. Er schütze vor ausgefeilten, staatlich unterstützten Spionageangriffen. Die Funktion ist mit Einschränkungen für die Nutzer verbunden. Beim Chatdienst Messages etwa sind dadurch bis auf Fotos die meisten Anhänge blockiert und es werden keine Linkvorschauen angezeigt. FaceTime-Anrufe werden nur von bekannten Nummern zugelassen.
IT-Experten sollen eine neue Polizeisoftware auf Hintertüren prüfen.
Es geht um das sogenannte verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem, kurz VERA. Das System ist ein Suchindex für alle Datenbanken der Polizei und soll zunächst in Bayern zum Einsatz kommen. Zuvor überprüft nun aber das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie den Quellcode. Das teilt das Landeskriminalamt in München mit. Das System kommt nämlich von einer deutschen Tochter des US-Unternehmens Palantir. Kritiker befürchten, es könnte Daten der Polizei abzweigen. Die Befürchtungen werden dadurch genährt, dass Palantir den amerikanischen Auslandsgeheimdienst zu seinen Kunden zählte.
Social-Media-Plattformen versuchen, Aufnahmen des Attentats auf Japans Ex-Premier Abe zu löschen.
In den Netzwerken kursieren verschiedene Aufnahmen des tödlichen Anschlags, der sich gestern zugetragen hat. Einige zeigen den Moment, in dem der Attentäter auf Abe feuert. Twitter erklärte nun, es wolle schädliche Inhalte im Zusammenhang mit der Attacke angehen und Material entfernen, das gegen die Plattformregeln verstoße. Dies schließt Darstellungen von Gewalt ein. Facebooks Mutterkonzern Meta plant, Videos zu löschen, die den Moment der Attacke zeigen. YouTube teilte wiederum mit, seine Systeme bevorzugten im Zusammenhang mit der Attacke Videos aus zuverlässigen Quellen wie den Medien. Inhalte, die gegen die Regeln der Videoplattform verstießen, würden entfernt.
Die Macher der Chat-App Signal verwahren sich gegen neue EU-Regeln.
Das Gesetz über digitale Märkte sieht Interoperabilität bei Messenger-Diensten vor. Das bedeutet, Anbieter wie WhatsApp müssen es erlauben, dass ihre Apps auch Nachrichten von anderen Messengern wie Signal oder Threema empfangen. Wie das Online-Portal netzpolitik.org berichtet, kritisiert die Signal-Stiftung die EU-Pläne und verweist dabei auf ihre Datenschutzstandards. Die Zusammenarbeit mit iMessage und WhatsApp würde die Privatsphäre von Signal verschlechtern. Das EU-Parlament hat die Gesetzespakete für digitale Märkte und digitale Dienste am Dienstag verabschiedet. Sie sehen unter anderem strengere Regeln für die Kontrolle von Inhalten auf Online-Plattformen vor.
Die Vereinigten Staaten wollen China noch stärker von Technologie zur Chipherstellung abschneiden.
Dafür mache die US-Regierung Druck auf die Niederlande, wie Bloomberg berichtet. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. In den Niederlanden ist das Unternehmen ASML ansässig. Es ist der weltweit führende Hersteller von Lithografiemaschinen. Diese Geräte spielen eine zentrale Rolle bei der Chipherstellung. Die Niederlande sollen ASML verbieten, die etwas ältere, sogenannte Deep Ultraviolet-Technologie an China zu verkaufen. Mit diesem Verfahren werden viele der Chips hergestellt, die derzeit Mangelware sind. Die niederländische Regierung verweigert ASML bereits Exporte der neuesten Generation von Lithografiemaschinen nach China. Diese Maschinen arbeiten mit extrem ultraviolettem Licht.
Sternzeit, 9. Juli. Der Schütze mit Teekanne und Leben. Gegen Mitternacht steht der Schütze tief am Südhimmel. Dieses Sternbild ist zwar sehr bekannt, aus unseren Breiten aber nicht gut zu sehen. Die untersten Sterne des Schützen steigen nicht einmal 10 Grad über den Horizont. Von südlicheren Regionen aus erscheint der Schütze dagegen als wunderschönes Sternbild. In seiner Richtung liegt das Zentrum unserer Milchstraße und so wimmelt es dort von Sternhaufen und Gasnebeln. Vor mehr als 4000 Jahren sahen die Sumerer in diesen Sternen ihre Gottheit Pabilsak, die sich vor allem mit Medizin und Jagd befasste. In Griechenland wurde daraus der Zentaur Chiron. Auf alten Sternkarten ist oft ein Wesen halb Mensch, halb Pferd abgebildet. In der Hand hält es einen Bogen und richtet den Pfeil auf den Skorpion, das Sternbild ein Stück weiter rechts. Chiron tötet den Skorpion, um den Himmelsjäger Orion vor dem giftigen Stachel zu retten. Chiron, ein Sohn Saturns, war unsterblich. Einmal drang ein vergifteter Pfeil versehentlich in seinen Huf und die Wunde bereitete ihm dauerhaft entsetzliche Schmerzen. Er wünschte sich den Tod und wurde von Jupiter an den Himmel gesetzt. Im englischsprachigen Raum hat dieses Sternbild einen arg profanen Beinamen: Teapot, Teekanne. Tatsächlich zeichnen die hellsten Sterne eine Kanne mit Tülle, Deckel und Griff an den Himmel. Im alten China galten Teile des Schützen als südlicher Löffel, während der große Wagen der nördliche war. Der Löffel im Norden stand für den Tod, der im Süden für Geburt und Leben.
Ist das alles von der Kunstfreiheit gedeckt? So lautet das Thema heute in Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gessert und wünscht Ihnen noch ein schönes Wochenende.